Du liegst abends im Bett und kannst nicht einschlafen? Ein Riesenproblem, denn Schlaf ist ein wichtiger Hebel für mehr Erfolg. Du regenerierst dich und lädst nachts deine Batterien auf, um morgen wieder voll durchzustarten. Damit du künftig deine Ziele erreichst, dabei kann dir Brain Effect helfen. Brain Effect ist eine Firma, die sich mit Performance Food auseinandersetzt und eine besonders smarte und praktische Einschlafhilfe ist das Sleep Spray von Brain Effect. Das Spray enthält Melatonin, ein natürliches Schlafhormon, das deinem Körper signalisiert, dass es jetzt Zeit zum Einschlafen ist. Es reichen wenige Sprühstöße, circa 15 Minuten vor dem Zubettgehen, um schneller einzuschlafen. Das Spray ist ohne Zuckerzusatz, vegan und ohne Alkohol und ganz wichtig, es treten keine Gewöhnungseffekte auf. Falls du nicht zufrieden sein solltest, hast du eine 60-Tage-Rückgabegarantie. Und für alle, die das Sleep Spray jetzt testen möchten, um schneller einzuschlafen, gibt es mit dem Code MM15 15% auf alle Bundles und Einzelprodukte. Mehr Infos findest du auf www.brain-effekt.com und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money.
Wir sind heute mal wieder back mit Beck. Die Mission Andreas Beck ist zurück, unser Lieblingsexperte, Mathematiker und Portfoliochef. Servus Andreas.
Grüß Gott.
Schön, dass du wieder bei uns bist und heute haben wir uns mal ein richtig schwieriges, hartes Thema vorgenommen. Die Rente. Also das ist ja wirklich ein schwieriges Thema bei uns in Deutschland. Und jetzt ist auch noch die Riester-Rente offiziell gescheitert. Noch eine Baustelle dazugekommen. 16 Millionen Menschen sind betroffen in Deutschland. Was haben wir heute vor? Wie können wir denen helfen?
Ja, vor 20 Jahren war das Vorzeigeprojekt, die Rentenlücke zu schließen. Und ich freue mich, dass wir uns das heute anschauen, weil wir können jetzt einmal zeigen, dass ein grundsätzliches politisches Missverständnis dahinter steht. Mhm. Dann können wir auch aufzeigen, dass die Riester-Rente der erste Tote ist von anderen, die noch folgen werden. Also es ist ein Problem aller Garantieprodukte letztendlich, welches jetzt aufpoppt. Ja, und am Schluss geht es natürlich darum, 16 Millionen Menschen haben so einen Vertrag abgeschlossen. Was können die jetzt tun?
Ja, jetzt haben wir das 20. Jubiläum der Riester-Rente und ausgerechnet jetzt fordert eine Verbraucherallianz aus dem Bund der Versicherten, der Bürgerbewegung Finanzwende und der Verbraucherzentrale Bundesverbands. Ja, die fordern jetzt, stoppt die Riester-Rente, sonst sehen wir alle alt aus. Und jetzt letzte Woche, ja, da stand was Lustiges in der FAZ. Du hast es gelesen, hast mir quasi einen Tipp gegeben. Dann habe ich das in Dubai mir durchgelesen und wäre fast in den Pool gefallen. Ganz interessant Interview Walter Riester. Also die FAZ hat ihn gefragt, was ist schiefgegangen? Dann hat er gesagt, mir war klar, dass eine ergänzende Rentenbildung zwingend obligatorisch sein muss. Und dann hat die FAZ nochmal nachgefragt, hat ihre Reform Multimillionäre wie Carsten Maschmeyer und Reinfried Pohl gestützt? Dann sagt er, nein. Jetzt ist natürlich die Frage, was sagst du dazu?
Ja, also man muss rückblickend drauf gucken und sagen, da ist sehr, sehr viel schiefgelaufen. Und da ist auch ein großer Schaden angerichtet bei den Menschen, die sich auf dieses Versprechen eingelassen haben. Und das dann aus der Politik nicht zumindest so etwas wie Selbstkritik kommt, sondern das Einzige, was kommt, ist, schade, dass es nicht zwingend war für alle. Das fand ich schon sehr überraschend.
Ja, das ist natürlich die Frage, warum, ja, warum ist es so weit gekommen und warum ist das Ganze jetzt gescheitert? Und jetzt sagt Herr Riester, ja, man hätte das quasi für alle verpflichtend machen müssen. Ist schon ein Hammer, oder?
Ja, also ich nutze das vielleicht als Gelegenheit, um kurz darzustellen, wie funktionieren eigentlich Garantieprodukte. Mhm. Ja. Also Garantieprodukte, dafür gibt es einen relativ großen Bedarf. Man nennt es Asset Liability Management. Ja, es gibt langfristige Zahlungsverpflichtungen, die muss ich garantiert bedienen. Also muss ich meine Anlagestrategie danach ausrichten, dass das geht. Mhm. Bei der Riester-Rente war das dann so etwas wie eine Beitragsgarantie und vielleicht ein Mindestzins, der sichergestellt werden muss. Das ist die Ausgangslage. Jetzt habe ich eine gewisse Fristigkeit, einen Anlagehorizont. Und jetzt funktionieren diese Produkte vereinfacht gesehen immer so, dass ich zwei Töpfe habe. Der eine Topf investiert in ausfallsichere Anleihen, AAA-Rating im Idealfall, eigentlich fast verpflichtend AAA, weil es muss wirklich ausfallsicher sein, lange Laufzeiten. Und auf die Art und Weise bekomme ich einen planbaren Zinscoupon. Mhm. Dieser Zinscoupon, den kann ich aufsummieren und über den Zinseszinseffekt thesaurieren und damit bekomme ich etwas, das man Risikobudget nennt. Mhm. Wenn ich jetzt so das die Brot- und Butteranlage dieser Garantieformen nehme, dann sind es zum Beispiel 10-jährige Bundesanleihen immer gewesen. Auf eine 10-jährige Bundesanleihe gab es seit Euro-Einführung so Coupons von 4-5%. Zu D-Mark-Zeiten gab es auf eine 10-jährige Bundesanleihe auch schon mal 8%.
Aber das da waren noch Zeiten, ja.
Nein. Wir hatten andere Inflationsniveaus.
Das stimmt auch, ja klar.
Also das war alles immer sozusagen in einem vernünftigen Rahmen. Es gab einen positiven Realzins, aber wir sprechen ja bei diesen Garantieprodukten fast immer von Nominalgarantien. Mhm. Und da ist es wichtig, dass ich auch einen nominalen Coupon habe mit einer anständigen Größe. Und wenn ich so einen 4% Coupon habe, ja, dann kann man sich überlegen, auf eine 10-jährige Anleihe kommt da was zustande. Mhm. Also man kann... Ja, ich bekomme dann also mit Zinseszins ganz grob gerechnet, habe ich dann vielleicht 50% Ertrag aus den Zinscoupons. Und das bedeutet, ich kann jetzt in meinem anderen Topf diesen Betrag nehmen als Verlustpotenzial. Mhm. Und der andere Topf, der fließt dann in ein weltweites Aktienportfolio. Und da unterstelle ich bestimmte Verlustrisiken. Und je nachdem immer, wie viel Risikobudget ich jetzt habe über den sicheren Zins, kann ich die Aktienquote hochfahren, um hier im Gleichgewicht zu bleiben. Mhm. Das ist grob das Prinzip. Das ist jetzt wahnsinnig ausdifferenziert worden. Ja. CPPI-Systeme sind entwickelt worden, dass ich das wirklich real-time steuere und immer die Aktienquote optimiere. Und ja, was ist jetzt das Problem?
Genau. Und was haben auch vielleicht andere besser gemacht? Da kommen wir auch gleich noch dazu. Aber bleiben wir erstmal beim Problem.
So, das hat der aufmerksame Zuschauer schon gemerkt. Ich habe immer von dem positiven Zins gesprochen, sonst funktioniert das natürlich nicht. So, es gibt keinen positiven Zins mehr. Das ist auch bemerkenswert. Also die 10-jährigen Bundesanleihen haben halt jetzt minus 0,5% Nominalrendite. Real im Moment minus 4,5%, aber Sondersituation mit der aktuellen Inflation. Aber trotzdem, ja... Wo ist jetzt mein Risikobudget?
Was mache ich dann? Das wird schwierig.
Wo ist jetzt mein Risikobudget? Und das ist interessant. Die sind ja nicht sofort ins Negative gefallen. Mhm. Die sind ja erstmal immer weiter runtergefallen. Jetzt hat so der normale Anleger würde denken, die Zinsen fallen, die fallen. Das heißt, die großen institutionellen Investoren, die werden die Aktienquote immer weiter erhöhen. Mhm. Dass die Zinsen fallen, tut den Aktienmärkten gut, weil da fließt erstmal immer mehr Geld rein. Aber das ist falsch, weil wenn man sich jetzt wieder diese Töpfe denkt, je höher der Zins, umso mehr Risikobudget habe ich, das heißt, umso höhere Aktienquoten kann ich fahren.
Das heißt, es läuft dann quasi da genau falsch rum.
Also ja, das heißt, wir hatten bei diesen Produkten,
nicht laufen sollte.
Genau, wir hatten bei diesen Produkten, bei Riester-Renten zum Beispiel, die ganze Zeit schon das Phänomen, dadurch, dass die Zinsen gesunken sind und die Anleihen immer unattraktiver wurden, mussten immer mehr Anleihen gekauft werden. Und es war immer weniger Platz für überhaupt noch Aktieninvestments. Und diese ganzen fantastischen Aktienphasen, die wir jetzt hatten, die sind verloren gegangen. Aber das Hauptproblem kann man auf zwei Dinge setzen. Erstens, es funktioniert halt nicht, weil wenn ich dann mal einen radikalen Einbruch habe, sind diese Systeme immer überfordert. Und dann gibt es einen sogenannten Cashlock. Das heißt, Risikobudget, wenn einmal verbrannt ist, komme ich nicht mehr raus. Und das Zweite ist, wir haben ja wahnsinnige Kosten bei diesen Produkten. Also die Riester-Rente ist ja ein Musterbeispiel für ein hochkompliziertes, unflexibles Produkt. Und auch da die allgemeine Botschaft, je komplexer die Produkte sind, umso mehr Kosten kann ich verstecken. Und deswegen habe ich noch ganz selten wirklich komplexe Produkte gesehen, die im Sinne der Anleger waren. Und Riester ist das Komplizierteste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Die Vertriebe haben es auch entsprechend geliebt. Wir sind immer davon ausgegangen, dass ich da im Schnitt so 10% Kosten drinnen habe. Mhm. Die Studie, die du vorhin erwähnt hast, die hat bei Riester Versicherung sogar eine Kostenquote von 25% ausgerechnet. Also von 100 Euro, die reingehen, sind 25 Euro erstmal weg durch die Kosten. Die Beitragsgarantie geht aber auf 100. Da sieht man, dass der Riester aufgrund seiner überbordenden Kosten noch mal viel sensibler reagiert hat auf die fehlenden Zinsen als jetzt andere Garantieprodukte, die zumindest einen Tick günstiger sind.
Jetzt ist es ja auch wie bei vielen Sachen so ein bisschen eine Glaubensfrage. Also bei Riester gibt es ja auch Leute, die verteidigen das. Es gibt sehr viele, die sagen, um Gottes Willen, das ist ja jetzt auch nichts Neues. Das ist ja schon seit Jahren oder seit es gibt überhaupt heftig in der Kritik gestanden. Wenn man das jetzt alles so hört, ja, klingt schon bedenklich. Und jetzt ist natürlich die Frage, war das auch einfach abzusehen? Oder ist es jetzt im Nachhinein vielleicht einfach zu sagen, ja gut, musste schieflaufen? Klar, im Nachhinein ist man immer schlauer. Oder war das jetzt wirklich von vornherein, dass man sagen konnte, eigentlich musste es so laufen?
Ja, den Ball nehme ich natürlich gerne auf. Das war von Anfang an klar, dass das nicht funktionieren wird, in dem Sinne, dass es nicht keine vernünftigen Erträge generieren wird, weil ein falsches Bild von Risikomanagement dahinter liegt und das wiederum basiert auf einem falschen Bild der Aktienmärkte. Das ist in Deutschland politisch leider getrieben. Ja, wir sind ja immer ganz stolz darauf, dass die Studien, die wir so veröffentlicht haben in den letzten 20 Jahren, dass die irgendwie zeitlos sind. Und ich nutze das jetzt gerne als Gelegenheit, um hier kostenlos zum Download unsere Studie von 2011, damals hatte der Riester sein 10-Jähriges, nochmal zu veröffentlichen. Die Studie hieß staatlich geförderte private Altersvorsorge, alternativlos oder überflüssig. Alternativlos war 2011 so eines der geflügelten Worte aus der Politik.
Krise noch, ja.
Und jetzt, was haben wir in dieser Studie gemacht? Ja, also wie gesagt, kostenlos zum Runterladen. Ich würde jetzt auf die Details nicht eingehen, aber ich habe mal zumindest zwei Folien dabei, die man gut zeigen kann.
Schauen wir uns mal an.
Also wir haben uns Folgendes überlegt. Wir hatten damals ja noch vernünftige Zinsen, 2011. Wir haben jetzt gesagt, wir kalkulieren jetzt mit einer Umlaufrendite von 3% bei einem breit gestreuten Anleihenportfolio, auch Corporates dabei. Und wir kalkulieren mit einer Dividendenrendite von 2%. Mhm. Ja, relativ konservativ gesehen. Und überlegen uns jetzt, was für einen ganz primitiven ETF-Sparplan könnte ich denn machen, sodass allein diese Cashflows, die ich habe, ausreichen, um über meine Laufzeit so eine Art Garantieportfolio zu haben. Mhm. Ja, damit haben wir gezeigt, wie primitiv und einfach sowas eigentlich umsetzbar wäre und diese ganze Komplexität und diese ganzen Kosten überhaupt nicht zu rechtfertigen sind. Also wir haben uns bewusst in der Studie an so Wertsicherungsthemen orientiert, weil 2011 war ja die Stimmung eine andere als heute. Mhm. 2011, ja, die Finanzkrise steckte den Leuten in den Knochen. Die Italiener haben gerade gedroht, irgendwie aus dem Euro auszusteigen, wie auch immer.
Das Griechenthema natürlich ganz
heiß. Das Griechenthema war ganz heiß. Das heißt, alle waren nervös und alle haben gesagt, Altersvorsorge muss mit einer Wertsicherung einhergehen. Alles andere ist Teufelszeug. Ja. Also haben wir das gemacht und haben eben hier eine Wertsicherungsstrategie. Und jetzt, wenn man hier sieht, was für Portfolios kommen da raus bei 30-jähriger Laufzeit. Man sieht jetzt hier sozusagen zwei ganz primitive ETF-Portfolios mit den berücksichtigten Kosten auch. Dann haben wir jetzt zwei Annahmen getroffen. Die eine Annahme geht davon aus, dass wir tatsächlich zum Ablaufzeitpunkt 100% Aktienmarktverlust haben. Also der MSCI World steht bei null sozusagen. Ja. Völlig irreal, aber um auch die radikalen Gewerkschaftsanhänger unter den Lesern der Studie zu befrieden, haben wir auch dieses Szenario mit berücksichtigt. Und das Zweite ist auch noch wahnsinnig pessimistisch, aber nicht ganz unrealistisch. Da haben wir einen Wertverlust der Aktien von 50% unterstellt. Mhm. So, die beiden Portfolios, die dabei rauskommen, die haben bei 100% Aktienmarktverlust immer noch eine Aktienquote von knapp 40%, ja, weil ich ja die Cashflows über die Zeit habe, aus dem Zinsbereich vor allem dann. Mhm. Und wenn ich 50% Katastrophe zugrunde lege, dann komme ich immer noch auf knapp 70% Aktienquote. Ja. Also man sieht, wie schnell man in eine Wertgarantie gelaufen ist zu der Zeit, als es noch Zinsen gab, ohne diese ganzen komplizierten Konstruktionen. Und man sieht dann auch, warum sowas wie die Ausländer, die zum Beispiel in Skandinavien oder in Norwegen mit 70% Aktienquote fahren in der Altersvorsorge, warum das keine Zocker sind.
Jetzt ist ja die Frage, jetzt bist du natürlich kein Politiker, aber mal ganz plump gefragt, wer kommt auf solche Ideen und warum macht man es nicht eigentlich richtig? Also es gibt ja genug Leute wie dich, du bist ja das beste Beispiel, die sich damit auskennen, die auch wirklich das tagtäglich machen. Das wäre doch eigentlich gar nicht so schwer jetzt, oder? Gerade jetzt ist Wahlkampf, gut, die FDP ist eine Partei, die da so ein bisschen mal in Richtung Aktienrente geht, aber eigentlich müsste das doch auch jedem einleuchten, auch Herrn Scholz und Co. Oder Herrn Laschet, um auch mal die zu kritisieren, nicht immer nur die linken Parteien. Warum macht man sowas?
Ja, komme ich gleich auf die, das ist eine super Frage, ja. Die kann man auch tatsächlich beantworten, weil die Leute denken ja trotzdem mit. Sie denken nun vielleicht nicht korrekt aus einer rein fachlichen Perspektive. Wie gesagt, Politiker müssen ja immer ganz viele Aspekte berücksichtigen. Wir schauen das ja, wir tun uns ja leicht, weil wir das einfach mal rein fachlich anschauen. Aber ich möchte vorher noch die nächste Folie zeigen. Mhm. Was wäre denn gewesen mit diesen beiden Wertsicherungsportfolios? Genau, und ja, es ist wie erwartet. Ja, man hat langfristig halt Unternehmensgewinne und langfristig Krisen hin oder her, machen solche Portfolios, wenn sie sehr breit gestreut sind und damit ausfallsicher sind, Sinn, weil sie so eine innere Rentabilität haben. Und die beiden Portfolios hätten sich wie folgt entwickelt in den letzten 10 Jahren. Also ist kein Backtest, sondern wir haben die Portfolios genommen, die wir 2011 veröffentlicht haben, und schauen sie jetzt 2021 an. Da hätte man bei der Wertsicherungsstrategie mit bis zu 50% Aktienmarktverlust als Toleranz, haben wir mehr als verdoppelt das Geld, also 125% Performance. Ist auch im erwartbaren Rahmen. Also man kann immer so eine vernünftige, hochwertige, aktienlastige Strategie, da kann man so eine Verdoppelung alle 10 Jahre. Sieben
ist schon sehr ambitioniert, aber es ist sicherlich auch möglich. Aber gut, wenn man es jetzt konservativer macht.
Sieben muss man Glück haben, dass die Märkte toll laufen. Das ist jetzt, aber wir haben sozusagen hier zu viel. Normalerweise Verdoppelung, hier haben wir 125%. Okay, war auch ein bisschen Glück. So, und aber selbst bei der absurden Strategie, wenn ich so sagen darf, die 100% Aktienmarktverlust mit toleriert hätte, um zum Laufzeitende noch eine Beitragsgarantie zu haben, da hätten wir auch immerhin, glaube ich, 70% Performance und weit besser als das, was die Riester-Renten gemacht haben. So, jetzt muss man leider ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Diese Zeiten, wo das so einfach ging, sind leider vorbei. Ja, heute ist Zinsmanagement viel schwieriger, weil die Annahmen, die wir hatten, waren ja so 3% Umlaufrendite am langen Zinsende. Die ist halt nicht mehr da. Wussten wir damals auch nicht.
Also die Frage ist jetzt, wenn man es jetzt quasi neu machen würde, wäre es schon schwieriger oder wie siehst du das?
Ja, genau, können wir gleich dazu sprechen. Heute ist die Welt schwieriger. Trotzdem ist diese Betrachtung meiner Meinung nach essentiell, weil die zeigt, was 2011 auf dem Tisch lag an einfachen Lösungen und wie vollkommen unverständlich es für uns zum Beispiel gewesen ist, dass da so hochkomplexe Lösungen entwickelt wurden.
Gut, das ist ja meistens, also je komplexer es wird, desto schwieriger wird es ja meistens. Also so, also klar, man braucht schon einen Plan, aber oft ist ja das Finanzthema gar nicht so kompliziert. Das hast du ja auch schon oft uns erklärt, wie da die Welt eigentlich funktioniert. Und natürlich ist das Problem wahrscheinlich immer, dass die Leute es einfach draußen nicht verstehen, gerade die jetzt nicht affin sind, dass man denen dann natürlich immer 10 Sicherheiten noch mitverkaufen muss.
Zur Ursache. Also es gibt auf der einen Seite gibt es natürlich eine politische Ursache. Mhm. Das ist klar. Der Aktienmarkt ist erstmal was für Zocker. Und es wird einfach viel zu wenig thematisiert, dass es nicht vergleichbar ist, ob ich eine Telekom-Aktie kaufe, ein Unternehmen und hoffe, dass sich das international durchsetzt, oder ob ich breit gestreut weltweit den Aktienmarkt kaufe. Das wird nicht thematisiert. Ja. Beim ersten habe ich immer dieses Spekulationsrisiko, ich habe ein Prognoserisiko, ich habe ein Ausfallrisiko. Beim zweiten sammle ich einfach die Erträge ein der Weltwirtschaft, die zwar schwanken, aber die Altersvorsorgeeinrichtungen, die langfristig sehr hochwertig funktionieren, wie zum Beispiel in Schweden oder in Holland und in Norwegen, die gehen alle auf die Weltwirtschaft, ganz breit gestreut. Und damit bin ich eigentlich in einem anderen Spiel. Und das wird politisch bei uns nicht aufgegriffen.
Klar, da ist ja immer der Aktien Populismus. Es wird ja immer dann, wenn es um das Thema geht, heißt ja, Wirecard ist das beste Beispiel. Aber es soll ja auch keine Rente auf Wirecard aufgebaut werden, sondern auf der Weltwirtschaft, wie du es gerade sagst. Also das ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, wie das von vielen Politikern dargestellt wird.
So, und dann ist noch was Witziges letztendlich, was ja immer in Vergessenheit gerät. Es gibt ja immer sozusagen eine Entwicklung in der, zum Beispiel in der Finanzmathematik, dass man irgendwo steht, das baut ja immer auf was auf. Und die ganze Wahrscheinlichkeitsrechnung ist halt gemacht worden für die Entwicklung von Glücksspielsituationen. Ja? Also die ganze Grundidee der Wahrscheinlichkeitstheorie ist Würfeln oder Roulette spielen. Diese Grundidee in der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist, dass Ereignisse kein Gedächtnis haben. Also wenn ich 5-mal hintereinander eine 5 gewürfelt habe, dann hat das keinen Einfluss, was ich als nächstes würfel, wenn der Würfel nicht gezinkt ist. Ja? Also es ist sinnlos, beim Roulette hinzugehen und zu gucken, wann 3-mal rot kam, weil man denkt, es muss aber schwarz kommen. Also Glücksspiel.
Klar, es könnte auch 1000-mal kommen, theoretisch rot.
Ja, Glücksspielereignisketten haben kein Gedächtnis. Es können morgen theoretisch die gleichen Lottozahlen gezogen werden wie eine Woche vorher. Jetzt aus dieser Wahrscheinlichkeitstheorie kommt das Risikomanagement der Banken, die Methoden. Und da haben wir jetzt, finde ich, schon ein interessantes Phänomen, was viel zu wenig berücksichtigt wird. Wenn ich ein einzelnes Unternehmen habe, dann kann der Wert des Unternehmens immer auf Null fallen. Wenn ich in dem Unternehmen eine Krise habe und der Aktienkurs bricht um die Hälfte ein. Es ist tatsächlich so, dass das Ausfallrisiko damit jetzt auch deutlich erhöht ist als vor der Krise, weil die Refinanzierungskosten des Unternehmens jetzt viel höher sind. Und die Refinanzierungskosten sind das, was die Unternehmen meistens in die Insolvenz dann treiben, abgesehen jetzt von Wirecard und solchen Sonderfällen. Das heißt, wenn ich ein einzelnes Unternehmen mit einem Ausfallrisiko betrachte, okay, die Aktie bricht um 50% ein, das Ausfallrisiko geht in die Höhe, alles klar, muss ich berücksichtigen. Wenn ich jetzt aber die Weltwirtschaft kaufe, dann bedeutet eine Krise ja immer nur, dass ein paar Unternehmen pleite gehen, ein paar werden profitieren, die Wertschöpfungsketten verschieben sich. Ich habe ja kein Ausfallrisiko in dem Sinne. Das habe ich tatsächlich nicht. Also das kann
die Welt
ich auch zeigen.
Werden wir nicht zusperren, ne? Klar.
Nein, also es kann...
Im Zweifel eher nicht. Ne?
Nein, solange wir konsumieren und solange es den Kapitalismus gibt, und der ist ja jetzt außer Nordkorea nicht mehr viel in Frage gestellt, hat die Welt AG öfter Probleme und Umstrukturierungsfragen, aber ich habe kein Insolvenzrisiko und so. Und da würde man jetzt folgendermaßen an die Sache rangehen. Also das sind so, Robert Schiller hat das am weitesten ausgearbeitet, sage ich mal, aber das ist vollkommen plausibel, da brauche ich gar nicht viel rechnen. Wenn ich jetzt 100% in so eine Welt AG investiere, womit muss ich denn rechnen im Risikomanagement? Das könnte man sagen, ja, wenn ich mir die historischen Krisen anschaue, 40% Wertverlust sind phasenweise schon drin. Jetzt sind wir großzügig und sagen 50%. Von mir aus sagen wir 60%, das ist fast egal.
Wieder 100.
100 geht ja nicht, weil ich habe ja folgenden Effekt, die Unternehmen arbeiten ja weiter, es wird ja weiter konsumiert. Das heißt, und ich habe kein Ausfallrisiko. Das heißt, sobald die Weltwirtschaft zu stark im Wert eingebrochen ist, werden die Gewinne, der Cashflow, der produziert wird, dadurch, dass die Welt ja weiter läuft und wir weiter bei Nestle unsere Produkte einkaufen und so weiter, wird das Verhältnis vom Cashflow, der generiert wird, zum Preis des Unternehmens so absurd, dass das geht nicht mehr. Also man darf ja nicht vergessen, wir reden ja jetzt nicht, also im Zweifelsfall wird die Geldmenge erhöht, aber das geht nicht mehr. Also da gibt es so gewisse Grenzen, wo ich sagen muss, jetzt sind die Unternehmen so attraktiv bepreist, was die Erträge repräsentiert, die sie generieren im Schnitt. Das ist absurd, wenn es noch weiterfällt.
Also das wäre dann so eine Unterbewertung, dass es dann quasi schon jeder, der nicht da einsteigt, dann bescheuert wäre eigentlich. Ja, also
da gibt es so Kurs-Gewinn-Verhältnisse, das sind so untere Grenzen. Die hat man in der Historie immer wieder gesehen. Aber das ist auch logisch, dass das so sein muss, weil im Zweifelsfall kauft der Staat die Aktien oder die Zentralbank oder was weiß ich oder wer auch immer. Ja? Weil am Ende ist ja sozusagen jetzt immer darum, welche planbaren Gewinne werden erwirtschaftet, relativ gesehen zum Preis, den ich dafür zahle. Und da gibt es gewisse Untergrenzen. So. Und jetzt fangen wir wieder an mit der Anfangsüberlegung. Also wir sind vor der Krise, wir müssen uns irgendein Konzept überlegen und jetzt sagen wir, okay, sagen wir 60% Einbruch der Unternehmensbewertungen im Schnitt weltweit, damit müssten wir klarkommen in unserem Modell. Okay, und jetzt kommt der Punkt. Dann starten wir also bei 100 und jetzt sagen wir haben die größte Krise aller Zeiten. Und die weltweiten Unternehmensbewertungen brechen auf 40% vom heutigen Niveau ein. Was sagt jetzt unser Risikomodell? Wenn ich jetzt aus der Wahrscheinlichkeitstheorie komme und sozusagen diese Spielsituation ohne Gedächtnis betrachte, bin ich jetzt bei 40% vom Ausgangsniveau, muss aber wieder 60% an Verlust für möglich halten, weil ich habe kein Gedächtnis. Tatsächlich sind die Systeme sogar so, dass sie jetzt noch einen höheren Verlust für möglich halten, ja, weil die Volatilität höher ist. Aber es ist ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall, dadurch, dass es kein Gedächtnis ist, gehe ich rein und sage, okay, ich bereite mich auf 60% Maximalverlust vor und dann bricht es um 60% ein oder sagen wir um 50%. Dann würde jetzt der vernünftige, langfristig denkende Mensch sagen, okay, kein Problem, ich kann halten, weil ich hatte das ja eingeplant und jetzt habe ich halt noch 10% Puffer und hoffe mal, dass der hält. Aber ich muss jetzt nicht die Aktienquote massiv abbauen, weil ich wieder neu mit meinen 60% arbeiten muss auf dem jetzt viel niedrigeren Niveau. Die Systeme sind aber alle so eingestellt, dass sie jedes Mal wieder neu kalibriert werden und ich immer diese 60% an Maximalverlust dann zum Beispiel mit mir mitziehe, so als hätte es kein Gedächtnis.
Das ist wieder so ein Theorieproblem dann, also das ist halt einfach, ja.
Ja, aber erklär das mal einem Politiker.
Also. Das ist schwierig. Also wir haben jetzt auf jeden Fall klargestellt, es wäre gar nicht so schwer, wenn man wenn wir das jetzt einfach machen würden und die Politik einfach mal außen vor wäre und sagen, komm, lass das mal den Beck machen, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so schwer. Wobei, du hast fairerweise schon gesagt, es wäre jetzt nicht mehr ganz so einfach wie vor 10 Jahren. Jetzt ist die Frage, jetzt wollen wir vielleicht mal ein bisschen Ausblick geben. Also erstens wollen wir noch klären, wie wir vielleicht den 16 Millionen Betroffenen weiterhelfen können und dann vielleicht jetzt auch noch ein bisschen Ausblick. Also wo stehen wir heute und was könnte vielleicht auch eine Lösung für die Zukunft sein? Also dass wir das jetzt noch abschließend abarbeiten.
Also die Lösung wäre insofern wirklich nicht so kompliziert, weil man muss ja nur ins Ausland gucken. Mhm. Wer macht's gut und das kopiere ich. Also man bräuchte uns gar keinen Beratungsauftrag geben.
Hätte das man eigentlich, das Lustige ist ja, wir hatten ja vor kurzem den Raffelhüschen bei uns. Das ist ja auch schon alles eigentlich lange im Gespräch. Das ist ja nicht so, dass das Thema jetzt erst aufkommt. Das war ja auch in den 90ern. Und so. Also es wird ja schon lange diskutiert, aber ja, bislang hat es nicht funktioniert. Also
nein, es wird nicht lange diskutiert. Vor 20 Jahren wurde es sehr heiß diskutiert und dann kam ja die Riester-Rente.
Ja, klar, aber diese klassische, ja, wir haben ja immer das Beispiel Norwegen, also das ist aber leider nicht.
Ja, also wir können auch Schweden nehmen und auch Holland hat es wesentlich intelligenter gemacht, aber egal. Auf jeden Fall, im Prinzip, eigentlich brauchst du nur den politischen Willen und natürlich wäre die Idealsituation, würde ich sagen, sowas wie ein staatlich aufgesetzter Weltaktienfonds. Mhm. Da könnte der Staat erstmal selber 150 Millionen neue Schulden aufnehmen und dort einzahlen für seine eigenen ganzen Pensionsverpflichtungen, die ungedeckt sind,
das
die er hat.
Das ist ein Riesenproblem, ja.
Wäre auch gut, ja. Weil das kostet den Staat ganz wenig, die Verschuldung im Moment. Und ob wir 127 Milliarden Transferzahlungen nach Italien jetzt leisten im Zuge des EU-Hilfsfonds oder ob wir hier etwas machen für die nächste Generation als Transferleistung, würde ich sagen, wäre dann auch angemessen. Ja, und dann müsste der geöffnet sein, dass jeder eben zum Beispiel aus seinem Bruttogehalt 4% oder so da einzahlen könnte. Ja, also das wäre sicher die Ideallösung. Wenn ich mir jetzt die politischen Programme anschaue, glaube ich nicht, dass es kommt. Ja. Weil wir sind natürlich sofort wieder in der Diskussion, ja, aber das wird schwanken. Mhm. Ja. So what, ja, wäre unsere Antwort. Aber
das ist noch ein weiter Weg, ja.
Das wird schwanken, das können wir den Menschen nicht zumuten. Wir verzocken nicht die Altersvorsorge unserer Bürger und so. Und dann sind ja jetzt schon in der Diskussion wieder Garantiefragen. Und dann, ja, also das sieht nicht danach aus.
Wir sind gerade wir dürfen nicht aufgeben. Nee, ich glaube, es sind schon mittlerweile, ich glaube, die Gruppe der, die es kapiert haben und die es wollen, die wird, glaube ich, zumindest größer. Also wenn wir, glaube ich, weiter daran arbeiten, dann vielleicht, ein paar Jahre wird es schon noch dauern, aber vielleicht irgendwann wird die Diskussion mal ein bisschen anders geführt.
Nee, also wo wir gerade drin sind, an einem sehr spannenden Projekt, wenn ich das hier sagen darf, ist betriebliche Altersvorsorge. Da gibt es, glaube ich, einige Initiativen, das zu stärken von der nächsten Regierung, wie auch immer die lauten mag. Und da habe ich das gleiche Problem. Ich brauche ein Produkt, was ganz einfach ist, ganz günstig ist. Das geht nur über absolute Digitalisierung. Ich muss die Vertriebskosten gering halten. Und da haben wir uns mal angeschaut, wie die Neobroker heute technisch arbeiten und haben jetzt, also sind im Herbst wird es fertig sein, haben eine Lösung entwickelt, die betriebliche Altersvorsorge für die Unternehmen möglich macht, vollkommen digitalisiert zu niedrigsten Kosten, sodass auch die Personalabteilung entlastet ist, die Geschäftsleitung aus jedem Haftungsrisiko raus ist, weil ohne Zettelwirtschaft können auch keine Fehler passieren, alles prozessdefiniert und man auch eine hohe Aktienquote fahren kann, weil man die Kosten so niedrig hält und so weiter. Also ich denke, damit kann man jetzt für die Allgemeinheit nicht einen direkten Impuls liefern, aber zumindest für die Unternehmen kann man etwas machen, weil da wird, also da haben die verschiedenen Parteiprogramme schon gesagt, dass sie in der Richtung was machen möchten. Selbst die Andrea Nahles hat ja da schon was angefangen mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz. Ja,
was das noch soll nicht, schon was heißen.
Ja, was noch nicht zum Fliegen gekommen ist, was aber vom Ansatz her auch genau in die Richtung geht, Garantien gar nicht mehr zuzulassen. Und das Thema wird sich schon lösen. Aber jetzt kommen wir vielleicht noch zur Schlussfrage. 16 Millionen Menschen haben eine Riester-Rente.
Was macht man jetzt? Wie kommt man raus aus der Falle? Oder wie man es auch immer nennen will.
Jetzt kann man natürlich das individuell anschauen. Und das wäre vielleicht auch unser Ratschlag, das individuell anzuschauen. Aber trotzdem können wir schon eigentlich eine relativ klare Empfehlung geben. Erstens nicht kündigen. Weil die Riester-Verträge sind so aufgesetzt, wenn ich kündige, muss ich alle Zuschüsse wieder zurückzahlen. Und wenn irgendwas diese überbordenden Kosten kompensiert hat, waren es die Zuschüsse. Aber ich kann die Verträge beitragsfrei stellen. Ich kann sie ruhen lassen, das wäre auch unsere Empfehlung. Und dann einfach mal gucken. Erstens bleiben mir dann die Beiträge erhalten, und die, also die Zuschüsse erhalten, die ich schon bekommen habe. Mhm. Und zweitens kann ich darauf hoffen, dass die Politik, wo ja diese Baustelle überall angekommen ist, sich des Themas auch annimmt und die 16 Millionen Riester-Sparer jetzt auch irgendwie mit einer Weiterentwicklung des Konzeptes beglückt, was vielleicht in die richtige Richtung läuft. Und dann kann man ja die Beitragsfreistellung wieder beenden und die Beiträge wieder einzahlen und so weiter. Das heißt, unsere Empfehlung wäre einfach beitragsfreistellen. Mhm. Ich behalte dann sozusagen die Zuschüsse, die ich schon bekommen habe. Ich halte mir aber alle Optionen offen, wenn jetzt aus der Politik da vernünftige Weiterentwicklungen kommen, dann auch wieder weiter zu sparen.
Sehr gut. Also Leute, dann habt ihr jetzt, falls ihr betroffen seid, jetzt noch eine konkrete Empfehlung vom Andreas bekommen. Und jetzt sind wir natürlich gespannt auf euer Feedback. Also alle, die Riester haben, das wäre natürlich mal spannend. Wie seht ihr das? Und schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht euch selber schon Gedanken gemacht habt, ob ihr vielleicht schon dem Rat vielleicht schon vorher gefolgt seid oder wie ihr das seht. Andreas, danke dir und auch danke dir, dass du hier für die Aktienkultur stehst und dann auch so tolle Sachen machst und zumindest jetzt schon mal hier das, was Frau Nahles auf den Weg gebracht hat, auch schon mal weiter pusht. Und das ist natürlich spannend, wenn es dann soweit ist, kann man da natürlich auch gerne nochmal genauer drüber reden. Danke dir, danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es weitergeholfen und ich hoffe, wir bringen gemeinsam weiter das Thema voran, dass es dann vielleicht irgendwann, ja, vielleicht läuft es ja irgendwann so wie in Norwegen. Das ist jetzt zumindest mal eine schöne Utopie. Man muss ja dran glauben, die Hoffnung stirbt zuletzt. Danke dir, danke euch. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Ciao.